Herzlich willkommen zum Pastoren-Podcast mit Matthias Mockler. Es gibt viele Menschen, die den christlichen Glauben für falsch und deshalb bedeutungslos halten. Kritisch fragen sie, wenn es Gott gibt, warum zeigt er sich mir dann nicht? Hat die Wissenschaft Gott nicht widerlegt? Und warum sollte ausgerechnet der christliche Glaube wahr sein? Um solche Fragen und Antworten geht es in einem neuen Buch, das Anfang des Jahres im Neukirchner Verlag erschienen ist. Es heißt Fraglos und darin schreiben ein Theologe, ein Biophysiker, ein Althistoriker, ein Informatiker und ein Gymnasiallehrer. Mit einem der Autoren spreche ich heute und zwar mit dem Informatiker. Herzlich willkommen, Tom Giebel.
Ja, servus Matthias. Freue mich, dass ich mal wieder hier bei euch im Podcast sein darf.
Tom, auf dem Cover, da sieht man eine winzig kleine Frau, die auf einem Berg steht und den riesengroßen Sternenhimmel betrachtet. Für mich persönlich ist das ein ganz starkes Motiv für die Suche nach Gott. Ich erinnere mich, wie ich als Jugendlicher mit großen Glaubenszweifeln oft nachts nach oben geschaut habe und mich gefragt habe, wie ist das alles entstanden? Bevor wir über das Buch reden, was waren in deinem Leben die brennendsten Fragen zu dem großen Themenfeld Glauben?
Ja, bevor ich mich zu Jesus bekehrt habe, hatte ich zwei Fragen, die mich besonders beschäftigt haben. Die eine war, wie kann ich Christen davon überzeugen, dass ihr Glaube reine Fantasie und Zeitvergeudung ist? Und die zweite, die war eher mich persönlich betreffend, wie kann ich wissen, ob das, was ich sehe und erlebe, wirklich real ist?
Man kann also sagen, du warst schon als Jugendlicher missionarisch unterwegs, aber du wolltest die Christen von ihrem Glauben abbringen. Das war dein Ziel.
Genau.
Ich finde es spannend, dass Menschen ganz unterschiedliche Fragen und auch Anfragen an den Glauben haben. Ihr habt in dem Buch verschiedene Themenkomplexe ausgemacht. Welche sind das?
Ja, zunächst mal grundsätzliche Fragen zum Glauben und wie dieser mit unserem Denken und unserem Verstand vereinbar ist. Dann auch die Vereinbarkeit von Wissenschaft und Glaube. Wir haben behandelt Fragen zu Gott, ganz besonders zum Charakter Gottes, zur Person Jesu, der Glaubwürdigkeit der Bibel und auch einzelne Fragen zu christlichen Themen. Natürlich auch ganz wichtig die Fragen bezüglich des Leids und auch, was es mit den verschiedenen Religionen auf sich hat.
Manche fragen sich jetzt vielleicht, wie schreibt man denn zu fünft ein Buch? Kann da überhaupt was Fruchtbares herauskommen? Wie seid ihr fünf Autoren vorgegangen?
Ja, angefangen hat das Ganze in verschiedenen Diskussionsforen im Internet, wo wir mit verschiedensten Leuten diskutiert haben. Man schreibt viele Antworten auf Fragen. Und dann kam die Idee von Stefan Lange, einem der Mitautoren, diese in einem Buch zu veröffentlichen. Wir haben dann die Fragen gesammelt, sind auch hergegangen, haben in verschiedenen Foren gefragt, was sind denn so die wichtigsten Fragen für euch, die ihr beantwortet bekommen haben wollt, haben die Fragen zusammengefasst, haben gemerkt, das ist eine dicke Nummer und wir haben einfach dann die anderen Autoren auch gefragt, ob sie mitmachen möchten. Das Spannendste an diesem Projekt war, dass wir unsere Antworten gegenseitig gelesen haben und hinterfragt haben. Jeder hat den anderen auseinandergenommen und mit konstruktiven Kommentaren dazu gebracht, die Antworten zu schärfen und wirklich auf den Punkt zu bringen.
Wen hattet ihr denn beim Schreiben vor Augen? Wer ist eure Zielgruppe? Wer soll dieses Buch lesen?
Zunächst waren es Menschen, die aufgrund von Fragen, die sie im Kopf haben, meinten, man müsse sich nicht mehr weiter mit dem Glauben beschäftigen. Alleine, dass es diese Fragen gibt und dass sie aus ihrer Sicht nicht beantwortbar sind, reicht aus, den Glauben zur Seite zu schieben. Wir haben aber auch gesehen, dass es Leute gibt, die wirklich Fragen haben, die sie einfach daran hindern, ein echtes Vertrauen zu Gott zu bekommen. Beim Schreiben wurde uns immer mehr auch klar, dass viele Christen Angst haben vor diesen Fragen und es hindert sie daran, einfach anderen auch über den Glauben anzusprechen, weil sie Angst haben, mit diesen Fragen konfrontiert zu sein und keine Antworten zu haben. Darum war es uns auch wichtig, dass die Antworten kurz und verständlich sind, sodass man sie auch sich gut merken kann. Schließlich könnte man zu jeder Frage auch ein eigenes Buch schreiben.
Ja, das ist mir auch aufgefallen beim Lesen. Die Kapitel, das sind ja immer so 4, 5 Seiten nur und da gibt es natürlich zu vielen dieser Fragen auch ganze Bücher, aber das macht eine große Stärke dieses Buchs aus, dass man in ein paar wenigen Seiten mal einen Überblick bekommt, wie könnte man auf so eine schwierige Frage in einem Gespräch antworten, wo ich ja nicht einen Vortrag von 200 Seiten halten kann, ein Buch referieren kann, sondern wo ich mal eine schnelle Antwort brauche, die aber, wie du das sagst, durchdacht ist. Da haben viele schon drüber diskutiert, nachgedacht, hinterfragt. Das hat mir sehr gut gefallen. Ihr zitiert in dem Buch ja auch die Bibel, aber ich würde sagen, ihr nehmt mindestens genauso oft, wenn nicht sogar öfter, Bezug auf andere Quellen, zum Beispiel auf Philosophen, auf Naturwissenschaftler, auch auf andere Apologeten. Und manche kritisieren das. Die sagen, Leute brauchen nicht irgendwelche Weltweisheit, sondern sie müssen hören, was in der Bibel steht. Was antwortest du auf so eine Kritik?
Die Bibel ist Gottes Wort und somit Gottes direkte Offenbarung an den Menschen. Aber Gott ist real und er hat sich in einer realen Welt geoffenbart. Und diese reale Welt können wir erfassen und prüfen, ob sie mit dem übereinstimmt, was wir auch in der Bibel lesen. Die Bibel besteht eben nicht nur in reinen Glaubenssätzen, sondern sie hat geschichtliche Zusammenhänge. Sie zeigt uns auf, wie der Mensch ist. In der sogenannten Apologetik, also dem Gedanken, dass man den christlichen Glauben verteidigt, versucht man den christlichen Glauben so zu verteidigen, indem man zeigt, dass der Glaube stimmig ist mit dem, was wir wahrnehmen und wie wir die Welt auch erkennen. Es gibt eben auch Menschen, die keine Christen sind, aber sie erkennen etwas von der Lebenswirklichkeit, weil wir in einer Welt leben, die von Gott geschaffen ist und die auch sein Wesen offenbart. Diese Erkenntnisse kann ich nutzen. Paulus tat dies zum Beispiel auch in seiner Rede am Areopag. Und viele haben kein Vertrauen mehr in ein mehr als 2000 Jahre altes Buch. Man denkt, dass der Glaube von unserem modernen Wissen längst überholt ist. Aber wenn ich zeigen kann, dass die Botschaft der Bibel sich mit meiner und unserer Lebenswirklichkeit deckt, dann kann ich auch zeigen, dass die Botschaft etwas mit meinem Leben heute zu tun hat.
Mir ist beim Lesen aufgefallen, dass ihr immer wieder moderne Glaubenssätze in Frage stellt. Zum Beispiel, Wunder kann es nicht geben. Der christliche Glaube ist Wunschdenken. Oder Glaube ist eine Frage der Herkunft und Sozialisation. Ihr hinterfragt das. Könnte es auch anders sein? Sind die Schlüsse richtig? Würdest du sagen, das ist eine Kernaufgabe von Apologetik, den Boden auflockern und Menschen bereit zu machen, ihr Denken zu hinterfragen?
Ja, genau. Viele verstecken sich hinter pauschalen Aussagen, von denen sie überzeugt sind, dass diese wahr und unangreifbar sind. Mithilfe der Apologetik versucht man genau dieses Denken in Frage zu stellen und aufzuzeigen, dass diese Annahmen nicht stimmen oder zumindest nicht der Wahrheit komplett entsprechen. Letztlich ist es eine Chance für jemanden, dann zu verstehen, dass er letztlich einer Lüge glaubt. Ich sehe Apologetik als eine Brücke, um an den Punkt zu kommen, dass der Mensch nicht mehr seine Argumente vorschieben kann, sondern dass er direkt mit der Botschaft des Evangeliums konfrontiert wird. Dann ist es eine Frage der Entscheidung und nicht mehr der Logik.
Ich finde, ihr seid da auch sehr redlich, weil ihr immer wieder sagt, die Sachen zu hinterfragen heißt noch nicht zwingend, dass der christliche Glaube dann richtig ist. Aber es ist so ein erster Schritt zu sagen, stimmen meine Annahmen eigentlich? Schließe ich richtig aus dem, was ich in dieser Welt wahrnehme? Die Frage aber, wo liegen vielleicht auch Grenzen der Apologetik? Was kann Apologetik nicht schaffen?
Ganz klar, einen Menschen kann man nicht durch reine Argumente, durch Apologetik zum Glauben bringen. Sonst hätten es Jesus und die Apostel bereits getan. Auch sie benutzten Argumente, aber letztlich bleibt es immer bei einer Antwort auf Gottes liebenden Ruf. Gottes Wort macht klar, dass allein das Evangelium die Kraft Gottes zur Rettung hat. Aber es muss geglaubt werden. Ich kann Hindernisse für den Glauben durch gute Erklärungen beiseite räumen, aber den Glauben kann nur die gute Botschaft selbst, das Evangelium, bewirken. Vor allem gibt es eine große Grenze, das ist die persönliche Erkenntnis, dass ich Sünder bin, dass ich verloren bin. Das kann die Apologetik letztlich nicht leisten, sondern das ist nur in der direkten Begegnung mit Gott und der Konfrontation mit Gottes Heiligkeit möglich.
Und genau diese Brücke zu Gott, zu Jesus Christus, die schlagen viele apologetische Bücher in meinen Augen nicht oder sie wird zu wenig deutlich, dass wir zu Jesus finden müssen. Das ist in eurem Buch auch anders, ist mir aufgefallen. In ganz vielen Kapiteln weist ihr auf Jesus Christus hin und ihr macht immer wieder deutlich, wie dringend wir diesen Retter brauchen. Ich möchte mit dir mal noch einen Blick in das Buch wagen. Wenn ich richtig gezählt habe, dann stammen 8 Kapitel von dir. Wie bist du zu deinen speziellen Themen gekommen?
Wir haben zunächst die verschiedenen Fragen genommen und auch gebündelt, haben dann die Kapitel aufgeteilt und jeder sollte möglichst inhaltliche, zusammenhängende Themen auch behandeln. Und ja, irgendwie war es relativ schnell klar, dass das ganze Themenkomplex Gottes Charakter und Leid bei mir gelandet sind. Ich fand es herausfordernd, ich habe mich teilweise schon damit beschäftigt, habe aber auch erstmal ein bisschen geschluckt und dann gesagt, okay, ich stelle mich dieser Herausforderung.
Und du hast dich an richtig heiße Eisen gewagt, zum Beispiel an die Frage, wie kann man einen Gott anbeten, der Menschen mit der Hölle erpresst und zeitliche Vergehen mit ewiger Qual und Folter bestraft? Hast du ein Kapitel dazu geschrieben? Ja, sag doch mal, wie kann man denn so einen Gott anbeten?
Viele meiner Fragen, die ich beantwortet habe, zielen darauf ab, die Liebe und die Gerechtigkeit Gottes in Frage zu stellen. Ich habe diese Frage zur Gerechtigkeit der Hölle zweifach beantwortet. Zum einen ist der Vorwurf in der Frage nicht berechtigt, da Gott nicht erpresst. Er will den Menschen nicht zwingen, an ihn zu glauben, sondern ihn durch seine Liebe zu sich ziehen. Die Hölle ist keine Drohung, sondern eine Konsequenz, vor der Gott uns warnt. Und Gott hat alles, ja seinen eigenen Sohn, gegeben, um uns davor zu bewahren. Das andere ist, dass wir verstehen müssen, dass es nicht nur um unsere wenigen Handlungen geht, sondern um eine generelle Haltung gegenüber dem heiligen Schöpfer. Außerdem haben wir keine reale Vorstellung von der Hölle. Wir sind geprägt durch verschiedene mittelalterliche Bilder, in denen kleine Teufelchen die Menschen quälen. Die Hölle ist in erster Linie ein schrecklicher Ort. Und zwar deswegen, weil er fern von der Liebe Gottes ist, welche die Menschen abgelehnt haben. Wenn ich verstehe, wie sehr Gott uns liebt und was es ihm gekostet hat, um uns vor der Hölle zu retten, und dass ich es eigentlich verdient habe, für immer fern von Gott zu sein, kann ich ihn nur anbeten.
Eine andere Frage heißt, wie kann Gott gerecht sein, wenn er den Menschen so unterschiedliche Startbedingungen gibt? Also der eine wird in einem christlichen Elternhaus geboren oder wenigstens im christlichen Abendland, der andere in Saudi-Arabien oder Nordkorea, wo der Glaube an Jesus Christus verfolgt wird. Ist das nicht wirklich ungerecht?
Die ersten Christen wuchsen nicht in einer christlichen Kultur auf. Menschen kamen zum Glauben an Jesus aus verschiedenen kulturellen und religiösen Hintergründen. Das Evangelium wurde verkündigt und angenommen oder abgelehnt. Heute ist es im Grunde genommen genauso. Menschen können Gott finden, auch wenn sie in einem Umfeld aufwachsen, das zunächst hinderlich scheint. Gott wollte schon immer, dass Menschen aus allen Völkern ihn finden, und das erleben wir auch weltweit. Die Hindernisse bestehen nicht in einem Umfeld, sondern liegen im eigenen Herzen des Menschen.
Spannend fand ich in dem Zusammenhang auch, dass du sinngemäß schreibst, viele, die im christlichen Abendland groß werden, die lernen Gott heute nicht mehr kennen. Und auf der anderen Seite gibt es zahlreiche Bekehrungsberichte aus Regionen dieser Welt, in denen es nach den Gesetzen der Logik höchst unwahrscheinlich ist, dass einer zum Glauben an Jesus Christus findet. Du schreibst, wir können gar nicht beurteilen, welche Lebensbedingungen wirklich ein Hindernis für das Kennenlernen des Gottes der Bibel darstellen. Warum hält sich aber dieses Denken dann so hartnäckig, dass Glaube im Allgemeinen und der christliche Glaube im Speziellen etwas ist, was eben vor allem am Elternhaus hängt?
Viele Kritiker in unserem Kulturkreis kennen vor allem Traditionschristen, waren vielleicht selber solche und sehen auch die großen Religionen, die in den einzelnen Regionen dieser Welt auch verschieden stark vertreten sind. Es ist ja auch so, dass sich viele gar nicht groß Gedanken über ihren Glauben machen, sondern diesen tatsächlich einfach von den Eltern übernehmen. Wenn ich aber zugeben müsste, dass der Glaube tatsächlich aus einer realen Begegnung mit Gott heraus entsteht, könnte ich Gott nicht mehr leugnen. Also ist es für Sie eine gute Erklärung, dies an der Erziehung oder anderer Manipulationsversuche festzumachen.
Das heißt, du würdest sagen, das ist in dem Fall so und wahrscheinlich mit ganz vielen anderen Fragen, dass Fragen auch nach vorne gestellt werden, um sich nicht tiefer damit auseinanderzusetzen.
Ja, genau. Das ist das, was ich vorhin auch gemeint habe, mit dem man schiebt Argumente nach vorne, um dann sagen zu können, deshalb brauche ich mich nicht weiter damit zu beschäftigen.
Und das aufzubrechen, darum geht es in diesem Buch. Am Ende schreibt ihr, dass es eine Fortsetzung geben könnte, wenn Leute ihre Fragen schicken. Welche Fragen sind denn für dich noch offen? Wo würdest du persönlich gerne noch weiterdenken?
Zum einen bin ich gespannt, welche Fragen kommen werden. Schließlich haben wir ja, wie du es gesagt hast, auch den Leser herausgefordert, bewusst uns Fragen zu stellen, die noch nicht beantwortet sind. Zum anderen beschäftigt mich ein Themenkomplex, den das Buch noch nicht behandelt. Es sind Fragen von Leuten, die nicht leugnen, dass es Gott gibt, aber die davon überzeugt sind, dass man keine konkreten Aussagen über Gott machen könne. Sie meinen, dass jede Konkretisierung nur eine Einschränkung eines viel größeren Gottes wäre. Diesen möchte ich gerne den sich selbst offenbarenden Gott gegenüberstellen.
Tom, wir sind am Ende dieses Gesprächs. Mir hat es große Freude gemacht. Und das war der Pastoren-Podcast für heute zu dem Buch Frag los, 50 Antworten für Skeptiker und Glaubende von Matthias Clausen, Alexander Fink, Andreas Gerstacker, Stefan Lange und Tom Giebel. Erschienen ist es im Neukirchener Verlag. Danke, dass du zugehört hast. Bis bald und Gottes Segen.